Aus dem Bauch heraus, Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zu diesem Podcast Aus dem Bauch heraus, Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Einem neuen Format der DCCV und heute vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Die DCCV steht für die Deutsche Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Wir sind ein Selbsthilfeverband für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Derzeit verfügt die DCCV über 22.000 Mitglieder, welche sich nach dem Prinzip von Betroffene für Betroffene austauschen als auch engagieren. Mein Name ist Sissy und ich bin selbst betroffen, denn ich bin seit meiner Kindheit an Morbus Crohn erkrankt. Und seit nun knapp mehr als einem Jahr bin ich im Team des Landesverbands Berlin-Brandenburg, der DCCV, ehrenamtlich aktiv. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Professor Siegmund, und danke, dass Sie sich hier und heute die Zeit nehmen und uns in diesem Podcast begleiten.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich außerordentlich, dass wir das hier heute gemeinsam, so ein neues Format, ausprobieren können.
Ja, das freut mich auch. Sie sind Direktorin der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie der Charité am Standort Benjamin Franklin in Steglitz. Darüber hinaus sind Sie jedoch die Expertin für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, welche wir hier heute und allgemein im weiteren Verlauf mit CED abkürzen werden. Derzeit sind Sie aber ebenfalls auch mitverantwortlich für die Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Ich freue mich wahnsinnig auf den Austausch mit Ihnen und bin wirklich extrem gespannt, welche Informationen Sie hier und heute für uns bereitstellen können. Denn wir haben uns ja aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konkret dazu entschieden, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Experten und Expertinnen wie Ihnen im Interview euch Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen in circa 30 Minuten, mal sehen, ob wir das heute schaffen, ganz einfach, schnell und unkompliziert mit relevanten, aber vor allem wissenschaftlich fundierten Informationen rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu versorgen. Aus diesem Grund wird es auch in unserer ersten Folge um die Besonderheiten gehen, die sich für CED-Betroffene bei der Infektion mit der Covid-19-Erkrankung ergeben. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserer ersten Frage. Denn offenbar gehören wir als Menschen mit einer CED-Vorerkrankung ja nicht grundsätzlich zur Risikogruppe. Welche CED-Patienten und Patientinnen sollten denn jetzt besonders gut auf sich aufpassen?
Den wichtigsten Punkt haben Sie eben schon gemacht, nämlich dass nicht alle Personen Hochrisiko in die Hochrisikogruppe fallen. Das kommt so ein bisschen historisch von der Robert-Koch-Seite, die am Anfang gesagt haben, alle Patienten mit chronischen Erkrankungen sind Hochrisikopersonen. Wir wissen mittlerweile, und ich komme gleich darauf, woher wir das wissen, dass das nicht für alle zutrifft. Die besten Daten, und auf die Daten werden wir ein paar Mal, glaube ich, im Gespräch noch zu sprechen kommen, haben wir aus dem Secure-IBD-Register. Das ist ein internationales Register, das 33 Länder weltweit einschließt und wo Stand gestern Abend 1.300 CED-Patienten mit nachgewiesener Covid-Infektion eingeschlossen sind und wir den Verlauf kennen. Und basierend auf diesen Daten wissen wir, dass Hochrisikopersonen ausmachen Patienten, die älter sind. Das ist was, was wir auch für die normale Bevölkerung wissen. Also hier unterscheiden sich die CED-Patienten gar nicht notwendigerweise von der Normalbevölkerung. Patienten mit größer als 2 Komorbiditäten oder größer gleich 2 Komorbiditäten, also Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas, solche Sachen. Auch hier unterscheiden wir uns nicht vom Rest der Bevölkerung. Und dann, wenn man auf die Medikamente kommt, guckt, gibt es bestimmte Subgruppen, wo ein höheres Risiko besteht. Aber darauf kommen wir gleich noch.
Herzlichen Dank. Anfangs wurde die Covid-19-Erkrankung ja als Erkrankung der Atemwege beschrieben. Mittlerweile gibt es aber auch Berichte von Symptomen wie Geruchsverlust, Durchfällen und Bauchschmerzen. Gerade Durchfälle und Bauchschmerzen sind ja jedoch auch charakteristisch für eine CED. Wie kann man erkennen, ob es sich um einen CED-Schub handelt, beziehungsweise ein CED-Symptom oder um eine Infektion mit der Covid-19-Erkrankung?
Wenn wir diese Frage gut beantworten könnten, dann glaube ich, hätten wir eine riesige Lösung für das gesamte Gesundheitssystem. Das Tückische an der Covid-Infektion und an den Patienten, die symptomatisch sind. Viele, auch viele CED-Patienten bleiben asymptomatisch, kommen mit ganz verschiedenen Symptomen. Und das kann mal ein Durchfall sein, das kann mal einfach ein Unwohlsein sein. Das kann auch, das tritt aber meist erst nach einigen Tagen auf, dieser Geschmacksverlust sein, was sehr eindrücklich ist, was aber in der Tat viele Patienten, die positiv sind, berichten. Am Ende, wie geht man in der Praxis vor, wenn wir Patienten bei uns in der Rettungsstelle sehen, also in der Ersten Hilfe sehen, dann haben wir einen Fragenkatalog. Und wenn irgendwas ein bisschen in die Richtung klingt, testen wir. Also sehr niederschwellig, einfach um das Risiko fürs Krankenhaus auch niedrig zu halten, dass wir also Patienten, die positiv sind, auch von den anderen Patienten abgrenzen können und sicherstellen können, dass wir hier nicht eine Infektion verbreiten. Das funktioniert sehr gut und hat in den letzten Wochen auch sehr gut funktioniert und ist sehr gut eingestellt. Wenn ich jetzt rückblicke auf die letzten 10, 12 Wochen, muss ich sagen, auch mit Hinblick auf unsere CED-Ambulanz, hatten wir keinen einzigen Patienten, der sich mit einem Schub vorgestellt hat und dann Covid-positiv war. Also das waren dann wirklich auch immer CED-Schübe, sodass ich hier eigentlich sagen würde, wenn sich was anfühlt wie ein CED-Schub, ist es auch ein CED-Schub. Was man in der Diagnostik bei den Covid-Patienten ja sehr früh macht, wenn man Sorge hat, dass es wirklich eine Infektion ist, ist ein CT, eine Computertomographie von der Lunge. Und hier sieht man sehr charakteristische Veränderungen in der Mehrheit der Fälle. Und das hat uns fast mehr geholfen in den letzten Wochen für die unmittelbare Entscheidung verglichen mit der PCR, die wir auch innerhalb von 6 Stunden bekommen. Also das ist schon auch alles ganz gut etabliert jetzt.
Das lässt ja schon mal positiv stimmen. Wunderbar. Würde ich sagen, machen wir mit der weiteren Frage weiter. Im Vergleich zu Deutschland gibt es nämlich andere Länder und Regionen, die wesentlich schwerer von der Corona-Pandemie betroffen sind. Kann man daraus schon Empfehlungen ableiten für die Versorgung von CED-Betroffenen im Falle einer Infektion mit der Covid-19-Erkrankung?
Jetzt springe ich mal auf die europäische Ebene. Ich glaube, das ist für den Blick ausreichend. Und wir hatten ja zuallererst die große Zunahme der Fälle in Norditalien. Der aktuelle Präsident der ECO oder der Past-Präsident der ECO, Silvio Danese, arbeitet in Mailand und hat dort genau diesen Bereich mitbekommen. Und in enger Abstimmung mit Silvio Danese und mit Laurent Peribrulet aus Frankreich haben wir sehr früh entschieden für die ECO, dass wir die wichtigsten Fragen von Anfang an, und das haben wir in den ersten, ich glaube, 6 Wochen gemacht, wöchentlich Interviews zu den wichtigsten Fragen auch auf der Homepage der ECO, also der Europäischen Crohn- und Colitis-Organisation, veröffentlicht haben. Und da sind wir genau auf diese Punkte eingegangen, waren am Anfang sehr, sehr strikt, darauf kommen wir später nochmal, haben das dann im Verlauf deutlich gelockert. Aber ich glaube, es ist in allen europäischen Ländern ganz gut gelungen, die chronisch Erkrankten, die zumindest zu dem Zeitpunkt schon in einem Zentrum in Betreuung waren, die dort auch weiter zu betreuen. Was man, zumindest war das der Eindruck in der Zeit, also die Therapien sind weitergeführt worden, man war in einem Austausch. Was wir jetzt merken, was wir jetzt auch in Deutschland merken, wo wir, glaube ich, ja sehr gut mit der Krise umgegangen sind, Sie haben es gesagt, dass wir nach 12 Wochen Krise CED-Fälle, aber auch andere chronisch Erkrankte sehen, die doch mit deutlich mehr Problemen jetzt kommen, als sie sonst zu uns kommen, weil viele chronisch Kranke sicher auch ein bisschen Sorge hatten, in Krankenhäuser zu gehen. Und ich glaube, es geht jetzt darum, sich genau um diese Personen aktiv zu kümmern. Am besten, und ich glaube, die CED-Patienten sind hier noch sehr gut weggekommen. Am drastischsten sind die Beispiele zum Beispiel für Herzinfarkte. Unsere Kardiologen sagen im Moment, wir sehen wieder richtige Herzinfarkte, also nicht mehr so Vorsymptome, weil Patienten eben sehr viel länger zu Hause geblieben sind.
Okay, das ist interessant auch an der Stelle. Gibt es schon eine valide Datenlage? Sie hatten das ja vorhin schon kurz angesprochen, beziehungsweise sogar Studien zu dem Verlauf der Covid-19-Erkrankung bei Menschen mit einer CED.
Genau, ich bin vorher schon eingegangen auf das Secure IBD-Register, was international sehr früh eingeführt worden ist. Das haben wir Anfang März ins Laufen gebracht. Also sehr früh und am Anfang wirklich jeden Fall genau angeschaut. Und das war sehr spannend. Waren aber zu dem Zeitpunkt so Einzelfallbeobachtungen. Mittlerweile 1300 Patienten sind da drinnen. Und die ersten 500 Patienten sind in einer aktuellen Publikation, die in diesen Tagen rausgekommen ist, in Gastroenterology, also in der internationalen Zeitung auch, publiziert worden. Und da zeigen sich eben diese Risikofaktoren, die wir vorher schon besprochen haben, Alter, Komorbiditäten als besondere Risikofaktoren für einen schwierigeren Verlauf. Wenn man dann in weitere Risikogruppen reinschaut, ist das gar nicht so einfach, auf die einzelnen Therapien zu gehen, einfach weil wir dann sehr schnell die Zahlen auch trotz der 1300 Patienten sehr dünn werden. Ich glaube, das Register ist das Einzige, was wir an Studien langfristig dafür bekommen werden, weil alles andere sehr, sehr schwierig ist. Aber aus den Daten des Registers und was wir ja kontinuierlich über die letzten Wochen beobachtet haben, sind dann Empfehlungen für spezifische Medikamente entstanden, über die wir ja jetzt auch noch reden werden.
Super, herzlichen Dank. Ja, gehen wir von dem Fall aus, dass ein Patient mit einer CED-Vorerkrankung sich mit der Covid-19-Erkrankung infiziert. Inwieweit oder bestehen dazu Informationen derzeit schon bereit, inwieweit die CED-Medikamente den Verlauf der Erkrankung beeinflussen?
Das, was ich jetzt sage, bezieht sich zum Teil auf die Daten, die wir aus dem Secure-IBD-Register haben. Und zum Teil sind es Empfehlungen, die so ein bisschen Bauchgefühl auch von der Community sind und die sich auch in diesen Interviews, die wir auf der ECHO-Homepage publiziert haben, da auch widerspiegeln, also eine Expertenmeinung. Aber das ist das, was wir haben und womit wir im Moment umgehen müssen. Ich male jetzt einfach mal verschiedene Szenarien auf. Wenn wir einen Patient haben, der eine stabile Remission hat und aktuell zum Beispiel mit einem TNF-Blocker therapiert wird und der wird jetzt Covid-positiv, wird bezüglich der Covid-Erkrankung vielleicht auch symptomatisch. Was würde man machen? Man würde den TNF-Blocker während dieser Phase pausieren und würde aber, wenn die Erkrankung überstanden ist, würde man wieder beginnen. Also ich glaube, da würden wir im Moment vorgehen, wie bei allen anderen Infektionen auch, dass man in dieser Phase die Pause machen würde. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der eine instabilere Erkrankung hat, und das sind ja die Risikopatienten mit Hochdosis Steroiden, wo man vielleicht auch so ein bisschen probieren, überlegen muss, kann ich überhaupt die Immunsuppression reduzieren? Ich glaube, das sind dann Einzelfallentscheidungen, ob man sich dann traut, die Steroide zu reduzieren, vielleicht stattdessen sogar ein Biologikum, also ein Antikörper, Anti-TNF geben würde. Das muss man überlegen. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass wir wissen, dass Patienten, die systemisch, also als Tablette oder IV, Cortison in höheren Dosen einnehmen, dass das einen Risikofaktor darstellt. Dann gibt es die dritte Gruppe an Patienten, das sind Patienten, die zum Beispiel Azathioprin einnehmen oder JAK-Inhibitoren, also Tofacitinib. Das sind im Register ganz, ganz wenige. Das sind, glaube ich, insgesamt im Moment unter 20 Patienten unter den 1300. Wenn die Patienten unter dieser Therapie gut eingestellt sind, würde man die Therapie während der Infektion pausieren und danach wieder beginnen. Bei den JAK-Inhibitoren, die hören dann auch wirklich sofort auf zu wirken. Bei dem Azathioprin wissen wir, dass das so ein bisschen eine philosophische Entscheidung ist, weil es sowieso weiter wirkt. Man würde es aber trotzdem machen.
Spannend. Es klingt so ein bisschen wie auch meine Erfahrung, die sich gezeigt hat. Es bleibt immer eine individuelle Entscheidung. Je Person, je Fall, je Situation. Dann würde ich sagen, gehen wir schon auf die zwei nächsten Themen ein. Und zwar gibt es da zwei Themen, die medial derzeit sehr oft thematisiert werden. Unter den Betroffenen herrscht dazu leider jedoch absolute Unsicherheit. Zum einen wird häufig über Antikörpertests gesprochen, diese sogar empfohlen. Wie stehen Sie dazu?
Die Antikörpertests sind so ein bisschen der Strohhalm, an dem sich viele völlig verständlich festhalten, weil sie denken, Mensch, wenn ich jetzt positiv bin für die Antikörper, dann kann ich diese blöde Maske vielleicht abziehen und dann wird mein Leben wieder ein bisschen entspannter. Und ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten hier im Krankenhaus jetzt seit gefühlt, ich glaube, es sind auch mittlerweile 10, 12 Wochen, den kompletten Tag mit Maske. Und man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die Pubertät, weil man plötzlich Hautprobleme entwickelt, wo man dachte, die ist man eigentlich schon lange wieder los. Also wir würden sie auch alle gerne loswerden, die Maske. Man muss aber sich jetzt einmal ganz realistisch mit den Zahlen auseinandersetzen. Wie viele Personen hatten in Deutschland schon die Infektion? Und da sind wir im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Und die Charité hat alle Mitarbeiter getestet. Und auch bei uns sind Antikörper positiv, sind wir in einem niedrigen, unteren Prozentbereich. Das heißt, es macht absolut Sinn, wenn ein Verdacht auf eine Infektion besteht, einen Abstrich zu machen und zu gucken, ob ich eine Covid-Infektion habe. Aber im Moment in der breiten Masse nach Antikörpern zu schauen, macht keinen wirklichen Sinn. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man positiv ist, ist sehr, sehr gering. Ich hatte die Hoffnung auch, wir konnten wählen hier in der Charité, ob wir uns testen lassen wollen für Antikörper oder nicht. Wir haben das alle gemacht, weil das natürlich, genauso wie Sie, weil wir auch interessiert waren, ist ziemlich ernüchternd. Keiner von uns hatte Antikörper. Und also die gefühlte Covid-Infektion, die wir alle irgendwann mal durchgemacht haben, hat nicht stattgefunden.
Okay. Zweites Stichwort, Zytokinsturm. Können Sie uns mit möglichst einfachen Worten einmal erklären, was genau der Zytokinsturm ist und ob dieser eine besondere Bedeutung bei der CD-Medikation hat?
Genau. Den Zytokinsturm kennen wir von so ein paar rheumatologischen Erkrankungen, die auch alle sehr selten sind, aber daher kennen wir die ganz gut. Von daher ist das zumindest für die Ärzte, die sich mit autoimmunen oder autoentzündlichen Erkrankungen beschäftigen, also chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder rheumatologischen Erkrankungen, nichts Neues. Wie muss man sich das vorstellen? Und wir gehen jetzt bildlich mal in die Berge. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich in Süddeutschland aufgewachsen, habe eine gewisse Affinität zu den Bergen. Und wenn Sie dort im Winter eine Skitour gehen, ist die Lawine die größte Gefahr. Aber genau wie eine Lawine kann man sich so einen Zytokinsturm vorstellen. Man ist oben am Berg und unter einem ist ein unberührter Schneehang. Und Sie machen einen falschen Schritt, setzen einen Trigger und der löst eine Kaskade aus. Und dann geht diese riesige Lawine los, die ein unglaubliche Folgen hat. Und genau so ist das bei so einem Zytokinsturm, bei so einer Erkrankung. Es wird eine gewisse Schwelle, die für jeden unterschiedlich ist und wie die genau definiert ist bei Covid, das verstehen wir im Moment noch nur ganz schlecht. Offensichtlich spielen eben diese Komorbiditäten und Alter eine Rolle. Aber wenn dieser Schalter, das ist ein immunologischer Schalter, bestimmte Rezeptoren, die da eine Rolle spielen, wenn die eine besondere Form der Aktivierung erfahren, dann geht dieser Zytokinsturm los. Und Zytokinsturm heißt, dass in dem Fall nicht eine Schneelawine losgeht, sondern dass ganz viele entzündliche Stoffe im Blut ausgeschüttet werden, die dann dazu führen, dass die Person eine Folge, eine schwere Entzündungszeichen hat. Das heißt, die Gefäße werden weit, der Blutdruck sinkt, die Lunge ist nicht mehr richtig versorgt. Also das sind dann Patienten, die sehr schnell auf einer Intensivstation sind. Aber das sind, ich glaube, das muss man auch relativ setzen, das sind wenige Patienten, die so schwer erkranken. Und um auf den zweiten Teil Ihrer Frage noch zu kommen, was ist jetzt die Auswirkung der Medikamente? Und man muss jetzt sagen, wenn man anschaut, was sind das denn für Mediatoren, die da eine Rolle spielen, also die mit diesem Zytokinsturm losgesetzt werden und freigesetzt werden. Dazu gehören der Tumornekrosefaktor Alpha, den wir mit Adalimumab, Infliximab, Golimumab wunderbar blockieren können. Und dazu gehört auch Interleukin 12 und Interleukin 23, was wir mit dem Ustekinumab, dem Stelara, therapieren können. Das heißt, und das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum wir gar nicht so ein Signal bei den CED-Patienten sehen, weil die vielleicht sogar, dafür gibt es aber keine guten Daten, aber vielleicht sogar einen gewissen Schutz durch diese Medikamente haben, was aber auch nochmal unterstreicht, dass man die Medikamente in jedem Fall weitergeben sollte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Dankeschön für diese klärenden und aufbauenden Worte an der Stelle. Genau, im Bereich Prävention wird in der Öffentlichkeit auch viel über die Pneumokokkenimpfung und die Grippeimpfung gesprochen. Sollten Betroffene mit einer CED-Vorerkrankung diese Impfung jetzt noch nachholen? Wie ist dazu die Datenlage als auch Ihre persönliche Meinung?
Die Empfehlung resultiert ja daraus, dass wir allen Patienten, die Medikamente einnehmen, die das Abwehrsystem hemmen, empfehlen, die Influenza-Impfung einmal im Jahr zu machen und auch Pneumokokken alle 5 Jahre. Und der Hintergrund ist, in dem Moment, wo ich eine Lungenentzündung habe und Covid-19 kann eine Lungenentzündung machen, dann verhindert es nicht die Covid-19-Lungenentzündung, aber es kann eine vielleicht sehr viel schwerwiegendere sekundäre Infektion darauf verhindern. Also weil ich dann einfach sehr viel empfindlicher bin für weitergehende Infektionen. Also das ist der Hintergrund, der auch in den deutschen Leitlinien und in den europäischen Leitlinien so festgehalten ist. Für alle immunsupprimierten Patienten. Die Pneumokokkenimpfung würde ich jetzt auch im Mai auf jeden Fall noch machen, weil ich glaube, das ist was, womit man für die nächsten 5 Jahre dann Ruhe hat. Bei der Grippeimpfung, die haben wir im März noch empfohlen. Jetzt so langsam würde ich davon, glaube ich, dann auch abrücken. Aber im Herbst sollte man die, also wenn die neue Grippesaison beginnt und auch mit Hinblick, dass wir alle nicht ganz so genau wissen, was im nächsten Winter passiert, sollten wir die, glaube ich, alle wahrnehmen, also um uns auch zu schützen.
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, es ist ja quasi noch nicht überstanden und man ist auch noch nicht sicher, wie sich die Corona-Pandemie jetzt weiter verhält. In der Situation ist auch, und das haben viele schon erlebt oder fürchten den Fall, der Arzt ist nicht mehr erreichbar, die Praxis wurde kurzfristig geschlossen. Was kann ich in dem Fall tun, wenn mein Gastroenterologe oder meine Gastroenterologin nicht mehr erreichbar ist? Beispielsweise, wenn eine Infusion ansteht, eine Untersuchung wie eine Koloskopie oder ich einfach nur ein Rezept benötige.
Ja, das ist jetzt ein komplexer Fragenblock. Man muss, glaube ich, einmal fairerweise noch mal reflektieren, dass auch das deutsche Gesundheitssystem Anfang März ganz schön überrollt worden ist von der Covid-Erkrankung. Und dass viele organisatorisch absolut ans Limit gebracht hat. Und ich glaube, die größeren Einrichtungen haben sich etwas leichter getan. Also wir hatten hier im Haus zu keinem Zeitpunkt Probleme mit Schutzkleidung. Aber das war, glaube ich, gerade in der Anfangsphase ein ganz wichtiges Thema, ist jetzt eigentlich kein Thema mehr. Die Erreichbarkeit, wir haben damals versucht, sehr früh auf die Homepage nochmal extra E-Mail-Kontakt und auch Telefonnummern zu bringen, wobei auch bei uns die E-Mail-Erreichbarkeit schon immer sehr viel besser ist als die telefonische Erreichbarkeit. Aber wir waren erreichbar und haben uns auch angepasst, haben viel Telefonsprechstunden gemacht in der Zeit und auch jetzt erstmals im Rahmen dieser Covid-Phase eine Videosprechstunde mit geteilter Begeisterung eingeführt. Aber ich glaube, im Grundsatz hat da die allgemeine Versorgung ganz gut funktioniert. Man kann nur Patienten, die angebunden sind an Praxen, die vielleicht vorübergehend das Geschäft auch runterfahren mussten und deswegen schlechter erreichbar waren, bitte an die nächstgrößeren Zentren wenden. Also was, glaube ich, exzellent funktioniert hat, ist, dass wir helfen uns gegenseitig in diesen ganzen letzten Wochen und darüber, glaube ich, konnte sehr viel eingefangen werden. Ich glaube, bei Koloskopieterminen nochmal, da laufen wir im Moment auch ein bisschen hinterher noch. Wir hatten ganz klar vom Land Berlin die Ansage, dass wir auf alle elektiven Untersuchungen verzichten mussten. Also wir durften die gar nicht durchführen. So, dann muss man diskutieren, was ist elektiv und was ist nicht elektiv. Wenn wir bei jemandem eine große Sorge haben, dass dort ein Tumor sein kann, also ein Karzinom, ein Krebs sein kann, dann haben wir das nicht als elektiv betrachtet und haben die Untersuchungen auch durchgeführt. Aber die normalen Surveillance, Überwachungskoloskopien haben wir auch alle jetzt ein halbes Jahr nach hinten verschoben und werden die jetzt nachholen in den nächsten Monaten.
Sie hatten es eben auch schon einmal kurz angesprochen. Es ging auch ein bisschen um die Infusionen und unter Betroffenen stellt sich da natürlich absolut und konsequent weiterhin die Frage, ist es sinnvoll, Medikamente mit Infusionsgabe auf alternative Medikamente mit der Gabe via Spritze oder Pennen umzustellen? oder alternativ die Infusionsintervalle zu verlängern?
Das ist einer der Punkte, die wir gerade zu Beginn der Covid-Pandemie am intensivsten diskutiert haben. Und wenn man das allererste Interview aus der ECHO-Interview-Reihe liest, da liest man, wenn möglich, IV-Infusionen auf subkutan umstellen. Das kam aus Mailand, weil die dort eben massiv überrannt worden sind. Jetzt muss man aber, wir haben das auch hier intern diskutiert und dann mal ganz realistisch geschaut, wie das bei unseren Patienten ist. Das Wichtigste über allem steht immer noch, dass wir eine stabile Remission auch stabil belassen wollen, auch in Zeiten von Covid. Und ich glaube, hier waren jetzt die einzelnen Systeme ein bisschen gefordert. Also Patienten werden gefragt, ob sie irgendwelche Infekte hatten in den letzten Tagen. Zu Beginn war es noch so, dass die Südtirol- und Ischgl-Urlauber unmittelbar in Quarantäne kamen und dann erst 14 Tage später auftauchen durften. Dass die Patienten Mundschutz bekommen für die Infusionen und die ärztlichen Teams in den Ambulanzen und die Pflegekräfte, dass wir alle auch Mundschutz tragen. Damit muss man sagen, sind wir sowohl in den onkologischen Tageskliniken, aber auch im Rheuma-CED-Bereich sehr gut gefahren. Und ich glaube, damit hat man hier ein hohes Maß an Sicherheit und damit sollte man diese Infusionen auch weiter durchführen. Kann man die Intervalle verlängern? Ich meine, es gibt ja ein paar Medikamente, zum Beispiel das Vedolizumab, wo ich unterschiedliche Abstände machen kann, also wo ich 4, wo ich 8 Wochen machen kann. Bei Infliximab ist das meistens auf den Spiegel ganz gut eingestellt, sodass das ein bisschen schwieriger ist. Aber es gibt auch zu Vedolizumab aus den Zulassungsstudien sogar noch Daten, wo die Intervalle auf bis zu 12 Wochen hochgenommen worden sind bei Patienten, die in einer sehr stabilen Remission waren, wo auch nicht viel passiert ist. Das heißt, das kann man individuell besprechen, aber über allem sollte immer stehen, was habe ich danach noch für Optionen und wie geht es mir im Moment und wie hoch ist das Risiko auf lange Sicht, wenn ich jetzt an diesem vielleicht sehr gut eingestellten System was verändere.
Super. Kommen wir zur letzten Frage. Frau Professor Siegmund, gibt es etwas, das Sie uns in dieser speziellen Situation heute hier Ende Mai 2020 noch mit auf den Weg geben möchten?
Das ist eine gar nicht einfache Frage. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen alle sehr viel gelernt. Gelernt, wie wir mit so einer ganz neuen Situation umgehen. Und ich glaube aber, für die Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen ist das Wichtigste, dass ihnen allen bewusst ist, dass wenn sie die Schutzmaßnahmen einhalten, also wenn sie rausgehen, wenn es dichter ist, sie einen Mundschutz aufziehen, aber dass sie rausgehen können und dass sie auch in die Krankenhäuser gehen können oder in die Praxen gehen können, wenn sie Beschwerden haben. Bitte nicht zu Hause verstecken, weil sie davor Sorge haben. Das sehe ich im Moment als das größte Risiko an, dass wir auch die chronisch kranken Patienten wieder ordentlich versorgen, um hier, dass nicht in Deutschland die Sekundärfolgen der Pandemie größer sind als die Folgen, also in Bezug auf das Gesundheitssystem, als die Folgen von Covid-19 selber. Aber ich wünsche uns allen erstmal einen wunderschönen Sommer und hoffe, dass das doch relativ unbeeinflusst bleibt von der Pandemie.
Ja, super. Die perfekten Abschlussworte, würde ich sagen. Damit sind wir dann nämlich auch schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Von Aus dem Bauch heraus, Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Daher erstmal ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Professor Siegmund, dass Sie so ausführlich über die Besonderheiten heute mit uns gesprochen haben. Und natürlich möchte ich mich auch bei euch da draußen ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Auch im Namen des Teams vom Landesverband Berlin-Brandenburg hoffen wir, euch hat diese Folge informiert, aber auch unterhalten. Solltet ihr Interesse an weiteren Informationen haben oder euch sogar selbst engagieren wollen, verweise ich gern direkt auf die Homepage der DCCV unter dccv.de. Darüber hinaus verlinken wir euch ebenfalls die Internetseite der ECHO und auch das erwähnte Kompetenznetzwerk für weitere Informationen und Anhaltspunkte. Ich freue mich auf das nächste Mal, habt einen wundervollen Tag und bleibt gesund!